Liebe Gemeinde, die Perikope, also der Predigttext für den heutigen Sonntag, Estu Mihi, den habt ihr gerade gehört. Er steht im 8. Kapitel des Markus-Evangeliums. Ich habe mir für meine Predigt heute aber nicht den gesamten Text herausgenommen, sondern nur den ersten Teil dieses vielleicht etwas seltsamen, anmutende Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Und ich lese es uns noch einmal kurz vor. Danach begann Jesus den Jüngern klarzumachen, was Gott mit ihm vorhatte. Dass der Menschensohn vieles erleiden und von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern verworfen werden müsse, dass er getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen müsse. Jesus sagte ihnen das ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite, fuhr ihn an und wollte ihm das ausreden. Aber Jesus wandte sich um, sah die anderen Jünger und wies Petrus scharf zurecht. Geh weg, sagte er, hinter mich, an deinen Platz, du Satan. Deine Gedanken stammen nicht von Gott, sie sind typisch menschlich. Kennt ihr den Film Ziemlich beste Freunde? Die französische Komödie aus dem Jahr 2011 gilt ja als einer der erfolgreichsten französischen Filme aller Zeiten. Weltweit wurden bisher etwa 430 Millionen US-Dollar eingespielt. Der Film und die Darsteller wurden mit Preisen überhäuft. Und dabei beruht die bewegende Geschichte aus Ziemlich beste Freunde auf einer wahren Begebenheit. Da kommen 2 Männer zusammen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ein superreicher französischer Unternehmer, der in einem riesigen Pariser Palais wohnt, einer Art Stadtschloss, jedoch nach einem Unfall vom Hals an abwärts vollständig gelähmt ist. Und ein afrikanischstämmiger Kleinkrimineller, der soeben aus dem Gefängnis entlassen wurde. Die Lebensgeschichte dieser beiden so unterschiedlichen Typen hat Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu Tränen gerührt und vor Lachen brüllen lassen. Ein grandioser Film. Und auch im Bibeltext begegnen uns 2 ziemlich beste Freunde. Simon Petrus, der impulsive und redegewandte Wortführer der 12 Jünger. Und Jesus, sein Meister und Rabbi. Der eine ist der Chef, der andere der Schüler. Beide sind gemeinsam unterwegs, verbringen den größten Teil der Zeit Seite an Seite. Nun, da muss man sich schon mögen, denke ich mir, vielleicht sogar mehr als das. Da muss echte Sympathie, echte Freundschaft vorhanden sein, sonst hält man das doch nicht aus, Tag für Tag und Woche für Woche mit einer Gruppe von Menschen durch die Lande ziehen, die man nur so ein bisschen mag und die einem ansonsten eher auf die Nerven gehen? Nein, so kann ich mir die Männer-WG um Jesus herum wirklich nicht vorstellen. Sicher sind sie auch mal aneinander geraten und stritten miteinander um dies oder jenes, aber im Grunde ihrer Herzen mussten sie alle in tiefer Freundschaft verbunden gewesen sein. Und dennoch erlaubte sich Petrus in der heutigen Geschichte, seinen Meister anzuherrschen, ihn scharf zurechtzuweisen. Wir erleben da eine Situation, wie sie in einer streng hierarchischen Beziehung zwischen Schüler und Meister eigentlich unvorstellbar ist. Zwischen ziemlich besten Freunden hingegen schon. Was war passiert? Der Evangelist Markus beschreibt mit dieser Geschichte, die auch als sogenannte Petrus-Schelte bezeichnet wird, den Beginn der Passionszeit, des Leidensweges Jesu. Hatte Jesus vorher stets nur in Parabeln und Gleichnissen von seinem göttlichen Auftrag gesprochen, so tut er es hier erstmalig in ganz klaren und unmissverständlichen Worten. So steht es im Bibeltext, auch wenn uns die genauen Worte Jesu in dieser Situation von Markus nicht überliefert sind. Aber vielleicht dürfen wir uns das in etwa so vorstellen. Meine Schüler und lieben Freunde, wir werden nun hinauf nach Jerusalem gehen. Dort werde ich von der Obrigkeit gefangen genommen. Und damit alles nach Gottes Plan verläuft, werde ich sterben müssen. Wahrscheinlich auf grausame Art und Weise. Aber habt keine Angst, nach 3 Tagen werde ich wieder von den Toten auferstehen. Roms volle Breitseite, ein Schuss vor den Bug. Eine Botschaft, die auf die Jünger wie ein Hammerschlag gewirkt haben muss. Was hat er da gerade gesagt? Haben wir das wirklich richtig verstanden? Oder redet der Meister wirres Zeug? Was soll denn das? Aber keiner traut sich, gegen den Meister aufzubegehren. Keiner, bis auf einen, Simon Petrus. Seine impulsive Art kommt hier deutlich zum Vorschein. Er zerrt Jesus von den anderen weg und herrscht ihn an. Er solle sofort mit solchen Reden aufhören. Da war Petrus bestimmt nicht freundlich zu Jesus. Er nahm ihn eben nicht freundschaftlich, liebevoll beiseite und sprach beruhigend auf ihn ein. Nein, er schnauzte Jesus regelrecht an. Wieso tat er das? Und mit welchem Recht erlaubte er sich so eine Frechheit gegenüber seinem Meister? Nun, ich denke, diese impulsive Reaktion von Petrus beruht auf 2 Sachverhalten. Die theologische Erklärung dafür ist, dass Petrus offenbar meinte, Jesus sei bei seiner verwirrenden Rede von einem bösen Geist besessen, der ihm auszutreiben sei. Also tat er genau das, was er von seinem Meister gelernt hatte, nämlich einen Besessenen im Namen Gottes anzuherrschen und ihm mit scharfen Worten den bösen Geist auszutreiben. Jesus tat das genau so, das lesen wir an mehreren Stellen in der Bibel. Der Schüler wollte also offensichtlich einfach nur gehorsam sein und das Gelernte ganz praktisch anwenden, wenn nur auch gleich am Meister höchstpersönlich. Aber ich denke, da war mehr. Wenn wir die theologische Erklärung einfach mal etwas beiseite schieben, auf die Situation schauen und lesen, was Jesus zu Petrus sagte, dann erkennen wir, Petrus hatte nach dieser unfassbaren und provokativen Ansage von Jesus schlicht und einfach Angst. Er hatte Angst. Er reagierte ganz menschlich und hatte Angst. Angst um seinen Meister, Angst um seinen Freund, Angst davor, was in Jerusalem passieren würde. Er hatte es soeben gehört, Jesus würde in die Hände der jüdischen Obrigkeit gelangen und einen grausamen Tod sterben. Können wir uns vorstellen, was da in diesem Simon Petrus vorging? Was tun wir denn, wenn wir Angst haben? Unsere Reaktionen auf Angst sind doch auch ganz unterschiedlich. Manche Menschen ziehen sich zurück, werden depressiv, in sich gekehrt, verstecken sich. Andere versuchen wiederum, der Angst mit Wut zu begegnen, um sie einerseits in die Flucht zu schlagen und um sich andererseits damit selbst Mut zu machen. Mut durch Wut, funktioniert das? Ja, das funktioniert. Ich kann es euch aus eigener Erfahrung bestätigen. Wenn mich etwas verunsichert oder ängstigt, dann entwickle ich zumeist eine Art wütenden Tatendrang. Ich versuche, der Angst aktiv entgegenzuwirken, indem ich in Aktionismus verfalle. Wie so ein Drache, der seinen sicheren Hort in Gefahr sieht, schnaube ich los und verteidige meine Komfortzone. Ganz im Gegensatz zu den Menschen, die von ihrer Angst gelähmt werden, wirkt sie bei mir eher wie Treibstoff. Um ehrlich zu sein, keine der beiden Verhaltensweisen im Umgang mit Angst ist sonderlich hilfreich. Und ich muss auch immer wieder an mir selbst arbeiten, um dieser inneren Wut nicht blind nachzugeben. Aber ich meine zu erkennen, dass Petrus hier genau aus diesem Grund so reagierte und seinen Meister unwirsch anschnauzte. Die heftige Gegenreaktion von Jesus ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Aber auch hier sind wieder zwei verschiedene Sichtweisen möglich. Zum einen ist es aus rein menschlicher Sicht plausibel zu erklären, dass es sich der Meister schlicht und einfach nicht gefallen lässt, sich von seinem Schüler auf diese Art und Weise ankeifen zu lassen. Wer würde es denn heute wagen, seinem Chef so über den Mund zu fahren? Die Konsequenzen wären wohl mit Sicherheit unangenehm. Doch anders als bei Petrus' vorhergehender Reaktion auf Jesu Worte, halte ich hier wiederum die theologische Erklärung für die bessere. Denn Jesus ist Gott. Das heißt, er reagiert auch wie Gott. Hinter mich, an deinen Platz, du Satan! Mit diesen äußerst scharfen Worten wurde Petrus von Jesus in die Schranken verwiesen. Mann, denke ich mir, was für eine wütende Reaktion, was für eine krasse Ansage an den Schüler und Freund. Was dachte sich Jesus nur dabei? Hatte er nicht gemerkt, dass sein Weggefährte nur Angst um ihn hat? Immerhin hatte er gerade mal eben seinen Tod inklusive Auferstehung angekündigt. Hatte Jesus ernsthaft gedacht, seine Jünger schlucken diese bittere Pille wie ein süßes Bonbon? Nein, liebe Gemeinde, die Situation war eine völlig andere. Ich meine, nicht Jesus war vom Teufel besessen, wie Petrus fälschlicherweise annahm, sondern er selbst war der Besessene. Der Teufel sprach durch Petrus und Jesus entlarvte ihn sofort. Der Evangelist Markus macht hier unumwunden deutlich, dass auf die erste eindeutige Ankündigung des Leidensweges Jesu die sofortige Gegenwehr des Widersachers erfolgte. In dem Moment, als Jesus Gottes Heilsplan seinen Schülern und Freunden, dem engsten Kreis also, offenbarte, erfolgte augenblicklich die heftige Gegenwehr des Satans. Aber damit nicht genug. Jesus erkannte den Satan nicht nur und wehrte sich gegen seine böse Absicht, ihn von Gottes Weg abzubringen. Nein, er machte dem Satan unmissverständlich klar: hinter mich. Für mich sind das die stärksten Worte der gesamten Erzählung. Hinter mich. In diesem Imperativ liegt so unheimlich viel Kraft, so viel Autorität, solche Vollmacht. Nicht Petrus selbst gelten diese Worte, nein, sie gelten dem Teufel, der in diesem Moment durch Petrus spricht. Sie gelten damit der Angst. Und Angst hatten sie beide, Petrus und der Teufel. Angst davor, was Jesu Leidensweg für sie bedeutet. Petrus hatte Angst, seinen Meister und Freund durch einen grausamen Tod zu verlieren. Aber für den Teufel ging es um so viel mehr. Er hatte Angst um seine Macht. Jesus zeigt ihm unmissverständlich, wo sein Platz ist. Hinter ihm. Jesus first, Jesus zuerst. Liebe Gemeinde, was bedeutet so eine Geschichte für unsere Ängste? Was hat diese scharfe Zurechtweisung des Teufels und seiner dämonischen Macht für Auswirkungen auf unser Leben? Ich spüre, dieses hinter mich ist für mein Leben essentiell geworden. Als ich begriffen habe, was es bedeutet, wenn Jesus die bösen Mächte dieser Welt, die sich in unseren Ängsten manifestieren und sich in uns breit machen wollen, hinter sich verweist, da konnte ich aufatmen. Denn ich kann mir sicher sein, die Angst steht nicht mehr unmittelbar vor mir und lacht mir mit ihrer hässlichen Fratze ins Gesicht. Nein, Jesus ist derjenige, der unmittelbar vor mir steht. Er steht zwischen mir und meiner Angst, zwischen mir und meinen Sorgen, zwischen mir und meinen Feinden. Jesus ist das Bollwerk. Alles hat sich hinter ihm einzuordnen. Er weiß doch, wie es uns geht. Er war Gott und Mensch. In der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. So lesen wir es im Johannesevangelium. Bei Matthäus im 6. Kapitel spricht Jesus: Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Oder, wie es uns Jesus in unserem heutigen Bibeltext vor Augen führt, alle Ängste und Sorgen hinter mich. Ich stehe an erster Stelle, ich bin direkt vor dir und alles, was dich belastet, steht hinter mir und kann dich nicht erreichen, wenn du nur mich anschaust. Genau hier, liebe Schwestern und Brüder, liegt wieder einmal der entscheidende Punkt. Lasse ich mich von meiner Angst beherrschen, werde ich vielleicht depressiv und ziehe mich in mein Schneckenhaus zurück? Oder reagiere ich aggressiv und presche wild nach vorn, um mir selbst Mut zu machen? Beides ist falsch, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Nein, wenn man seine Angst bekämpfen und damit der Macht des Teufels wehren will, dann funktioniert das nur mit Jesus. Immer und immer wieder habe ich es selbst erlebt, dass ich mit meinen Ängsten und Sorgen mich nur an den Herrn wenden konnte, indem ich den Herrn um Hilfe gebeten habe. Und glaubt mir, das ist kein Sprint. Das ist ein Dauerlauf, ein Marathon. Solange wir leben, werden wir Angst haben. Das sagt uns Jesus unmissverständlich. Aber solange wir leben, haben wir eben auch die Chance, unseren Blick ganz auf ihn zu richten. Und ja, vielleicht sehen wir die Angst immer noch, wenn wir Jesus über die Schulter schauen. Sie steht ja direkt hinter ihm. Aber sie kommt eben nicht mehr an uns heran. Lasst uns beten. Ich danke dir, Gott, dass ich mit meiner Angst zu dir kommen darf. Sie macht mich so hilflos und saugt meine Lebenskraft auf. Schenke mir die Zuversicht, dass wahr ist, was du uns zugesagt hast. Dass wir getrost sein dürfen und dass wir uns nicht fürchten müssen. Hilf mir, dein Licht in meiner Dunkelheit zu sehen und lass mich bleiben in deinem Licht. Jesus, du hast die Welt überwunden. Durch deinen Weg ans Kreuz und das Wunder an Ostern hat der Tod nicht mehr das letzte Wort. Durch dein Sterben hast du uns deine Liebe gezeigt und durch deine Auferstehung den größten Angstmacher entmachtet. Schenke mir die Gewissheit, dass du zwischen uns und dem Widersacher stehst. Du sagst, hinter mich, Satan, du hast hier keine Macht. Vertreibe diesen Geist der Furcht aus meinem Herzen und verwandle meine Angst in Vertrauen, Kraft und Mut. Lass mich nur auf dich schauen. Heiliger Geist, wirke in mir und lass mich darauf vertrauen, dass du mich auf meinem Weg begleitest und mich trotz meiner Ängste, Zweifel und Sorgen liebst. Lass mich deine Kraft und Stärke spüren und mache sie zu meiner Kraftquelle, damit ich den Mut habe, mich mit meinen Ängsten immer wieder dir anzuvertrauen und sie mit deiner Hilfe zu überwinden. Amen.